Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir haben eben ein Interview auf Schwäbisch gemacht, weil unser Gastreferent tatsächlich Karl-Ernst Höflin, ich habe viel zu spät gesehen, dass er nicht Rüfflin, sondern Höflin heißt, von der Barmer Zeltmission, den ich über einen sehr guten Freund kennenlernen durfte, und als er mich da mal besucht hatte, ich feststellte, wir sind auf einer Wellenlinie und er würde auch mal einfach so, wenn er mal in der Oberlausitz ist, einen Dienst bei uns tun, hatte ich ihn mal eingeladen, und jetzt hat er mir Anfang der Woche gesagt, ich bin ziemlich erkältet, hoffentlich wird es noch besser. Und es wurde aber nicht besser, und gerade die Stimme war angeschlagen. Dann sind wir übereingekommen, okay, dann bleib zu Hause, das ist das Beste, dass du dich auskurierst. Und ja, keine Sorge, es geht heute auch nicht mit Maleachi weiter. Es wäre auch mit ihm nicht mit allem Maleachi weitergegangen. 1. Johannes 4, Thema im weitesten Sinne über Liebe wäre es gegangen. Heute geht es so ähnlich, über Auftanken. Auftanken ist vielleicht auch nicht schlecht, eine sehr bekannte Geschichte, auch aus dem Alten Testament, ja, in die ich euch mit hineinnehmen möchte. Und zwar vom Propheten Elia. Ich lese uns die Verse 1 bis 8 aus 1. Könige 19. 1 bis 8 aus 1. Könige 19. Wer eine Bibel mit hat, darf sie gerne aufschlagen. Ahab, der König von Israel, sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie du einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe, und sagte, »Es ist genug, Herr. So nimm nun meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« Und er legte sich und schlief unter einem Ginsterstrauch. Und sieh, ein Engel rührte ihn an und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er sah sich um und sieh, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und stand ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, er aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Herr, bitte gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein lebendiges Wort. Amen. Also, ich weiß ja nicht, was ihr so macht, wenn ihr extrem unmotiviert seid. Also, ich mache dann immer Folgendes. Ich setze mich dann ganz gerne an mein Keyboard. Naja, nicht immer. Hin und wieder mal. Meine Frau sagt, das machst du viel zu selten, Veit, dich ans Klavier setzen oder ans Keyboard, mal ein bisschen zu spielen. Und ja, manchmal klimper ich dann ein paar Melodien vor mich hin und vielleicht so nach 10 Minuten, Viertelstunde komme ich dann so ein bisschen runter und dann geht es mir besser. Habe ich früher häufiger gemacht als jetzt. Manchmal mache ich es aber immer noch und die Musik tut gut. Vielleicht geht das euch manchmal auch so, dass ihr sagt, Musik tut gut, selber Musik machen, Musik hören, vielleicht auch ein altes, was man noch von Kindertagen gut kennt. Frustriert, ja, das war ich früher primär wegen Mathematik beispielsweise. Also wenn ich mit den Matheaufgaben nicht so wirklich weiterkam und dann Zeit investiert habe und es ging einfach nicht. Später war es dann der Organisationsdruck, der mich manchmal überfordert hat. Seitdem ich verheiratet bin, ist der Organisationsstress wesentlich weniger geworden, weil meine Frau davon sehr viel abnimmt. Danke. Und ja, dann sind es aber auch immer noch Situationen, die einen überfordern und man nicht weiß, okay, wo soll ich jetzt hin mit mir und mit den Aufgaben, die jetzt kommen, was soll ich absagen, was soll ich machen? Ah! Ja, und dann ist man überfordert, unmotiviert und will alles hinschmeißen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist jetzt eine absolute Banalität im Vergleich zu dem, was Elia erlebte. Aber der warf auch alles hin. Und trotzdem fragt man sich angesichts dessen, was der Mann mit Gott erlebt hat, was ist bloß in dich gefahren, Elia? Dass du rennst wie ein Angsthase. Warum hast du auf einmal so einen Schiss? Nur kurze Zeit zuvor hat er seinen Leuten, einem ganzen Volk, mit einer bombastischen Show demonstriert, dass Jahwe der einzig wahre Herr ist. Es kam nämlich Feuer vom Himmel. Die Baalspropheten haben auch gebetet, dass Feuer vom Himmel kommt und dass Baal das schickt. Das Feuer kam nicht. Dieses Feuer vom Himmel war wahrscheinlich gewaltiger als das größte Feuerwerk, das wir je erlebt haben. Und danach hat er mit Hilfe des Volkes 400 Irrlehrer, also diese Baalspriester, erledigt. Wasser vom Herrn erbeten. Das war das nächste Gebet, das nächste Wunder. Wasser vom Herrn, weil eine Hungersnot herrschte. Auch der König Ahab, der litt darunter, der die ganzen Baalspriester hatte. Und erst beim siebten Anlauf kamen die Regenwolken und ergossen sich auf das Land. Elia war dran geblieben am Gebet. Ja, bleiben wir dran am Gebet. Wenn man 6-7 Mal um eine Sache gebetet hat, reicht es einem vielleicht, wenn nichts passiert. Bei Elia ist erst auch nichts passiert und schließlich kam eine Wolke und schließlich kam der Regen. Man könnte meinen, krasser Glaubensheld, wer will dem denn im Gottvertrauen noch irgendwie das Wasser reichen? Ahab reitet zu seiner Frau zurück und erzählt ihr, was Elia gemacht hat. Und die findet das mit den Baalspriestern gar nicht toll und macht ordentlich heiße Luft. Die Götter, die sollen mich mal richtig, also was weiß ich, die sollen mich fertig machen. Alles Mögliche sollen die tun, wenn ich nicht morgen das heimzahle und dich ganz gewaltig in die Pfanne haue. Wie reagiert Elia? Gnade dir Gott, wenn du glaubst, dass er dich verschont, wenn er schon deine falschen Propheten vernichtet hat. Glaubst du ernsthaft, dass du irgendeine Chance gegen Gott hast? Der ist auf meiner Seite. Und von deinem Mann Ahab hast du gerade gehört, was mit deinen Leuten passiert ist. Hat er so reagiert? Nein. Er hatte Schiss, er ist weggerannt. Er bekommt Angst, große Angst. Er ergreift die Flucht. Er rennt von Jezreel, also von Nordisrael, bis nach Beersheba. Das sind etwa 180 Kilometer. Ohne Auto. 180 Autokilometer ist schon eine Menge für uns, aber zu Fuß. Und da macht er erst Pause. Da setzt er seinen Knecht ab und dann rennt er nochmal weiter, etwa eine Tagesreise damals, 40 Kilometer, weiter in die Wüste. Das sind 220 Kilometer. Wahrscheinlich in die Negev-Wüste, weiter im Süden. Das muss man erstmal hinkriegen. Zwar hat man schon mal 200 Kilometer Reisen zu Fuß übernommen. Aber in Vers 3 steht ja, er lief um sein Leben. Da spaziert man nicht mal schön durch die Gegend und sagt, ach, die Wüste ist mal nett, ach, und die Sträucher da, und da ist eine Quelle, ach, ist ja schön, dass ich Urlaub habe.
Nein, der hatte Angst, der rannte um sein Leben. Da gibst du Gas.
Ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen, habe ich schon mal erzählt. Ist schon eine Weile her, bergauf, bergab. Meine Frau ist auch schon mal eingelaufen. Unser Jakob, der läuft regelmäßig Waldläufe. Was war die größte Strecke, wisst ihr was? Ja, auf jeden Fall regelmäßig mal größere Touren durch den Wald. Aber 100 Kilometer sind das auch nicht. Und am Ende ist man erledigt und freut sich über eine Dusche und was zu trinken und was zu essen und dass man sich mal ausruhen kann. Nach einem Halbmarathon wird gejubelt, wenn du das Ziel erreichst. Bei Elia hat keiner gejubelt. Der hatte keinen Bock aufs Laufen. Der hatte Todesangst und rannte immer weiter. Wahrscheinlich bis sein Diener nicht mehr konnte. Nicht, weil er Lust hatte, sondern weil er Angst hatte. Und als der Diener nicht mehr konnte, hat er den abgesetzt. Und dann rennt er noch weiter in die Wüste. Und er will keinen mehr sehen. Er will nur noch sterben. Ja, ihr habt richtig gehört. Er will sterben. Er rennt panisch vor Isabel davon, weil er Angst hat, dass sie ihn umbringt. Und dann ist er schließlich in der Wüste weg von Isabel und will sterben. Er rennt weg vorm Sterben. Warum? Um zu sterben. Wow. Super schlau. Pure Ironie. Wahrscheinlich ist er völlig unterzuckert, weil er nichts gegessen hat oder ist ausgetrocknet, weil er nichts getrunken hat. Aber er ist noch klar im Kopf, um den Grund für sein Sterbenwollen zu formulieren. Es hat doch alles keinen Sinn. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe mich gefragt, was meint er denn damit? Besser als meine Väter? Also der Sieg über die Baalspriester war jetzt nicht gerade von schlechten Eltern. Elia war einige Zeit in der Wüste, hat sich von Raben ernähren lassen, hat durch Gottvertrauen eine Witwe und ihren Sohn vor dem Verhungern bewahrt, indem er Mehl und Öl vermehrt hat. Dann wurde der Sohn krank, starb und Elia hat ihn mit Gottes Hilfe wieder lebendig gemacht. Wer hat das vor ihm hingekriegt? Elia lebte 870 vor Christus. Wer ist nicht besser als meine Väter? Wen meint er? Vielleicht Abraham, Isaak, Jakob? Seine Glaubensväter? Das waren keine klassischen Propheten. Die großen Propheten Jesaja und Jeremia, die lebten noch nicht. Allerdings lesen wir ein Kapitel vorher, dass Isabel, die böse Frau von Ahab, nahezu alle Propheten zu der Zeit ausgerottet hatte. Der gottesfürchtige Ernährungsminister Obadja, nicht der Prophet, sondern ein anderer, der auch so hieß, Obadja, hatte 100 Propheten versteckt. Das war aber nur ein kleiner Rest. Und ihr Elia wurde auch von Isabel gesucht. Sie wollte ihn unbedingt töten. Wahrscheinlich erinnerte sich Elia an seine getöteten Kollegen. Und in dem Moment, wo Isabel mit ihrem Zorn loslegte, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich dich nicht umgebracht habe, da wurde er ganz klein mit Hut und dachte, ich bin nicht besser als die anderen Propheten, ich werde auch umgelegt. Mit Verlaub, was für Götter? Was für Götter? Die Götter, an die Isabel glaubte, die hatte er doch entlarvt. Die waren doch alle erledigt. Wovor hat er Angst? Wovor? Rationell nicht nachzuerziehen, aber menschlich, fertig, erledigt, gekämpft, er kann nicht weiterkämpfen. Ein so ein Satz bringt das fast zum Überlaufen. Ja, da bekam er Angst. Er wollte nur noch weg. Weg, einfach nur weg, sonst ist's aus. Du hast dich an den wichtigsten Männern der großen Prophetenkillerin Isabel vergriffen. Du hast sie mehr als verärgert. Mehr als deine getöteten Kollegen. Bist du des Wahnsinns, Elia? Sagt er sich. Glaubst du, dass es dir besser gehen wird? Sie wird dich fertig machen. Sie wird dich erledigen. Sie wird dich zerstückeln. Sie wird dich quälen. Und dann ist alles vorbei. Lauf bloß weg. Weg. Ich glaube, wir können Elia ein bisschen verstehen. Wir haben was mit Gott erlebt, wir sind gestärkt und ermutigt worden. Es war ein Kampf, wir haben Widerstand erlebt und irgendwie haben wir es geschafft. Mit Gottes Hilfe, doch wir sind erschöpft. Und schon kommt die nächste Probe, schon kommt die nächste Krankheit, schon kommt der nächste Schlag. Da haut einer in die Kerbe rein, erzählt uns, dass wir komplett versagt haben, obwohl wir im Vertrauen auf Gott und sein Wort gehandelt haben. Und trotzdem sind wir die Bösen. Ja, vielleicht gerade deswegen sind wir die Bösen. Vielleicht wird sogar eine Kampagne gegen uns eingeleitet. Ja, ihr Lieben, es ist nicht ferne Zukunft und nicht ferne Vergangenheit, dass gegen uns Christen Kampagnen eingeleitet werden. Ich möchte euch etwas vorlesen. Ich wollte es eigentlich nicht tun. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt noch nicht dran. Vielleicht ist es überhaupt nicht dran, da was draus zu lesen, aber ich wurde dann doch dran erinnert. Als ich hier so durch den Text ging und von Kampagnen las, aus dem Buch Zivilreligion oder Christusnachfolge, vor 2 Jahren erschienen von Karl Baral, geht es um Bildung. Ich lese vor. Tatsächlich steht die Bildung überhaupt, insbesondere die Veränderung der bisherigen Einstellung zu Ehe und Familie, unter dem Druck der UN, der United Nations, der Vereinten Nationen und ihren Strategen, die offensichtlich einen großen Einfluss haben auf die Politik, auch in unserem Land. Die UN, die von vielen so gelobte UN, will zum Beispiel einen Weltkernlehrplan. Also etwas, das in aller Welt, in allen Ländern Basis des Unterrichts für die Kinder sein soll. Und der soll von allen Nationen verbindlich angenommen werden. Schon unter dem Ratsvorsitz des ersten UNESCO-Generalsekretärs hatte die UNESCO ein Handbuch für Lehrer herausgegeben, in dem zum Ausdruck kommt, dass man die traditionelle Familie als Gefahr für die Entwicklung von Kindern betrachtet. Dort heißt es, schon vor Schuleintritt ist der Verstand des Kindes stark geprägt und dies oft in einer schädigenden Weise, nämlich durch frühere Einflüsse in der Familie. Zitat Ende. 2015 wurde das geschrieben. Ja, schädigender Einfluss der Familie. Inwiefern kommt das in Deutschland an? In manchen Ansätzen wird es sichtbar, wenn wir an die letzte Fußball-EM zurückdenken, als ein Fußballstadion nicht in den Regenbogenfarben erschien, weil die FIFA oder die UEFA, ich weiß es nicht mehr, sich gesträubt hatte. Als Protest wurden Regenbogenmasken aufgezogen und vielfältige Regenbogenfahnen wurden gehisst, aktuell auch bei uns in Görlitz, seit diesem Zeitpunkt vor Rewe. Fahrt nur einmal in Rauschwalde vorbei. Neben den Rewe-Fahnen auch eine dicke Regenbogenfahne. Keine Europa-, keine Deutschland-Fahne, sondern eine Regenbogenfahne. Das sind so die kleinen Elemente, wo man sieht, weltweit der schädigende Einfluss der Familie, damit endlich anerkannt wird, dass jegliche Form sich zu lieben, in Anführungszeichen, respektiert und als gleichwertig anzusehen ist. Und dann sind bald wir Christen die Schmutzfinke, weil wir die Moralapostel sind, die sagen, Moment mal, Ehe ist eigentlich zwischen Mann und Frau und Kind. Das ist das Normale. Dann sind wir die Verbrecher. Guten Morgen, ihr lieben Verbrecher. Ich bin auch einer von Ihnen. Ja, und die Medien kriegen es zustande, diejenigen, die das so sehen, als die Nazis von heute darzustellen. Wisst ihr, wer einer der schlimmsten Politiker in Europa ist, den Medien zufolge? Der erstschlimmste ist Putin, der zweitschlimmste ist Viktor Orban. Viktor Orban ist seit 2019 bekennender Christ. Der hat sich bekehrt bei dem armlosen und beinlosen Nick Vujicic und wurde wirklich in den Medien zerrissen, CDU Ursula von der Leyen, sagte, es ist eine Schande, dass jemand wie er sich so für die Ehe und gegen Homosexualität im Bildungsplan einsetzt. Ja, ich habe wieder etwas zu weit ausgeholt. Aber weil es so aktuell ist und mich so frustriert und traurig macht, was wahrscheinlich in naher Zukunft passiert, neige ich dazu, wie Elia zu werden und zu sagen, ach, es hat doch keinen Zweck. Egal, ob man sich engagiert oder betet oder was auch immer, es wird doch eh alles gottloser. Herr, nimm mich weg. Ich oder wir sind nicht besser als unsere Väter. Sollen wir in der Wüste sterben? Sollen wir das Handtuch werfen als Christen? Vielleicht laufen wir weg, wollen nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr fühlen. Am liebsten nicht mehr existieren, wer weiß, weil die Worte uns einschüchtern, das, was wir gesehen haben, das, was andere an vieler heißer Luft machen, oder wo wir vielleicht uns aus Versehen auch mal versprochen haben und das wird uns dann zum Fallstrick ausgelegt. Und wie schnell vergessen wir, was wir mit dem Herrn erlebt haben. Wie weit weg ist die Gebetserhörung, die uns im Glauben gestärkt hat. Und wir haben keine Kraft mehr zum Gottvertrauen. Und so ist das auch bei Elia. Der ist erschöpft. Er resigniert. Er rennt in die Isolation. Es ist genug, Herr. Nimm meine Seele von mir. Ja, und dann macht er etwas, was gar nicht so schlecht ist. Er schläft einfach mal, er gönnt sich Ruhe. Wann hast du dir das letzte Mal wirklich Ruhe gegönnt? Ruhe, vielleicht Zeit, vielleicht machst du dies und das, aber einfach mal Ruhe. Ich muss nicht. Vielleicht holt Elia das nach, was er seit Wochen nicht tun konnte. Einfach mal richtig schlafen. Und er schläft unter einem Ginster, einem strauchartigen Gewächs. Jetzt darf der Bernhard mal das Bild anmachen. Es ist nicht sonderlich hoch. Also ich glaube, wenn man schläft unter so einem Ginster, ist man vor der Sonne nicht allzu sehr geschützt. Der steht jetzt in der höchsten Blüte und da sind sehr viele Ginstersträucher nebeneinander. Ich frage mich, wie der Elia da zu Schlaf gekommen ist. Das sind viele. Und wenn dann so ein oder zwei nur dastehen, der muss schon sehr müde gewesen sein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Ist das nicht ein wunderbarer Text? Einer ist so erschöpft und innerlich getrieben und geängstigt, rennt von A nach B, von B nach C und weiß immer noch nicht, was ansatzweise richtig ist und wo er ausspannen und Ruhe und neue Hoffnung schöpfen kann. Er sucht unter einem Pseudobaum, sucht er Schatten und schläft. Und dann wird er sanft geweckt vom König der Könige und bekommt Essen auf Pflügeln. Wir kriegen heute manchmal Essen auf Rädern. Das schmeckt halbwegs, aber das Essen auf Flügeln, ich bin überzeugt, das war noch besser. Direkt in die Wüste. Herrlich, oder? Keiner, der ihn treibt, er stärkt und erfrischt sich. Aber er ist immer noch völlig fertig. Vielleicht hast du viel gemacht, hattest eine Woche Urlaub und es reicht überhaupt nicht. Sagst, ich bin schon wieder urlaubsreif nach einer Woche. Ja, Elia hat gerade den Luxus, der ist weggerannt, der schläft jetzt einfach noch mal eine Woche, noch einen Tag durch. Eine ganze Woche nicht, aber er schläft noch mal komplett durch, weil er immer noch so fertig ist. Und bekommt noch mal Essen auf Flügeln. Direkt aus dem himmlischen Heiligtum. Und jetzt kommt noch eine Ansage hinterher. Du hast einen weiten Weg vor dir. Gott beschenkt ihn, gibt ihm das, was er braucht. Und dann kommt schon der nächste Auftrag, der nächste Job, für den Elia aber wieder so viel Kraft hat, dass er 40 Tage und 40 Nächte ohne Speise auskommt, weiterläuft, und zwar etwa 400 Kilometer von Israel, mehr Südisrael, bis nach Ägypten zum Suezkanal. Also in der Nähe vom Suezkanal. Die ganz schmale Verbindung, die ins Rote Meer und schließlich zum Indischen Ozean runterführt. Da begegnete Gott Mose und gab ihm die 10 Gebote. Und da rannte nun auch Elia hin. Ich finde das so ermutigend, dass Gott seine Knechte stärkt. Dass er uns, dass er dich stärkt, wo du vielleicht jetzt niedergeschlagen bist. Aber manchmal geht es an die äußersten Grenzen. Und ich schätze mal, so extrem, wie es Elia ging, ging es uns bisher noch nicht. Aber ich weiß es ja nicht. Vielleicht kommt es vor allen Dingen noch. Wer weiß. Ja, christliche Flüchtlinge werden bis heute hierzulande verfolgt. Von ihren eigenen Stammesgenossen in erster Linie. Und wie das mit der Freiheit der Erziehung ist, lasst uns weiterbeten und trotzdem nicht den Mut verlieren, weil Gott immer noch Gott ist, trotz aller Gottlosigkeit. Und er stärkt seine Knechte, selbst wenn sie mit ihrem Glauben am Ende sind. Da war nichts mehr übrig beim Elia, gar nicht, komplett irrational. Gott hat nicht gesagt, du Heini, ich habe dir gerade alles demonstriert, also jetzt bleib mal nicht stecken hier, jetzt lass mal nicht so den Feigling raushängen. Nein, Gott ermutigt ihn. Sieh, dass er geeifert hat um seinen Namens willen und dass er nicht mehr kann, obwohl es völlig irrational ist. Er stärkt ihn. Und bekommt anschließend gleich einen Azubi, den Elisa. Ja, Gott möchte uns stärken, wo wir auch vielleicht auch einfach nur niedergeschlagen und enttäuscht sind. Vielleicht sogar von unseren engsten Familienangehörigen oder unserem Partner vielleicht sogar. Gott möchte ihn, Gott möchte dich stärken, aufrichten. Uns wieder neu Freude und in seinen Job nehmen. Gerade wenn wir sagen, ich kann nicht mehr. Lass dich neu von Gott berühren. Nicht primär von einer romantischen, emotionalen Berührung, sondern einer umfassenden Erneuerung deines Glaubens. Deinem Selbstverständnis, deiner Gotteserkenntnis. Lass dich neu von seinem heiligen Wort ansprechen. Er hat alle Kraft, die du brauchst. Und ganz praktisch, welchen Termin kannst du nächste Woche streichen, der dich daran hindert, Zeit zu haben? Und wo brauchst du wirklich Hilfe? Nicht, dass nachher 1000 Anfragen kommen, aber habt den Mut, mal Geschwister zu fragen und habt auch den Mut, Seraphin und mich gegebenenfalls zu fragen. Dafür sind wir als Christen füreinander da. Versuchen, einander zu verhelfen, wenn wir niedergeschlagen sind. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du Herr bist. Auch wenn wir das manchmal nicht sehen, auch wenn der Böse viel stärker scheint. Halt uns an deinem Wort und gib uns neue Kraft. Danke, dass du es tun willst.